Herzlich willkommen bei den Feuilletönen. Ihr hört wie immer Jennifer Eichler, hallo.
Und Thorsten Martinsen, hallo.
Heute sprechen wir über das Album Neelam von Gnavia, einer Künstlerin, die zwischen New York und Tamil Nadu beheimatet ist. Das ist ein Staat von Indien. Ihre Musik verbindet indische Traditionen mit zeitgenössischem Folk. Außerdem hören wir heute Kenyatta von Kin Gongolo Kenyatta, einer jungen experimentellen Band aus Kinshasa, die Afropop, Elektro- und Punk-Elemente mit kongolesischem Rhythmen mischt. Und nachdem wir ein wenig über Alltagsrituale gesprochen haben, werden wir für alle, die uns im Internet hören, noch das alkoholfreie Bier Ratsherrn Pilsner 0,0% aus Hamburg verkosten. Muss ja auch mal sein. Bisschen mehr neudeutsches Bier hier.
Ja, haben wir so selten.
Ne? Ist so. Mit diesen Worten, wie immer, übergebe ich an meinen liebreizenden Kollegen.
Ja, vielen lieben Dank. Der freut sich darüber und sagt, Sterne, liken oder was weiß ich hier, wie man das alles machen kann. Ihr wisst schon, was man bei den jeweiligen Sachen machen kann, wo wir so unterwegs sind. Also fast überall, außer eben bei den großen Social-Media-Plattformen, wo wir ja aus guten Gründen nicht mehr sind. Aber wir sind eben überall zu hören. Und da, wo man uns hören kann, da kann man uns auch besternen und liken und auch kommentieren. Das kann man natürlich auch auf unserer Homepage machen. Und wenn man ganz besonders cool ist, kann man uns natürlich auch eine E-Mail schreiben unter info@feuilletoene.de. Das Feuilletoene dann natürlich mit OE. Also info@feuilletoene.de. Auch darüber kann man uns natürlich mit Lob überhäufen, wenn man das gerne möchte.
Da freuen wir uns.
Unbedingt. Unbedingt, wir freuen uns da immer sehr. Tatsächlich freuen wir uns darüber, also seid mutig, gebt euch einen Ruck. Wenn ihr die ganze Sendung hören wollt, das ist ja auch immer so eine Sache, ne? Ihr merkt vielleicht, dass wir hinten raus, wenn ihr uns im Radio hört, dass wir die Sachen immer so ein bisschen ausblenden müssen, bevor es zum eigentlichen Ende kommt. Das ist der Tatsache geschuldet, dass wir im Radio ja nur eine Stunde zu hören sind, aber dass unser Podcast natürlich mal länger und mal kürzer ist. Und manchmal ist das Thema, das wir dann beackern, ein bisschen länger. Oder wir beschäftigen uns länger damit. Und dann kann es sein, dass wir ja so ein bisschen das Ganze ausblenden müssen, und um dann zum letztendlichen Schluss zu kommen. Und was man natürlich im Internet im Gegensatz zum Radio auch hören kann, ist natürlich unsere Verkostung. So, das dazu. Und damit kommen wir zu Gnavia und dem Album Neelam. Das bedeutet so viel wie Blau oder Saphir. Nun, Gnavia ist aufgewachsen in Tamil Nadu und lebt mittlerweile aber in New York. Sie verbindet nun also ihre Musik der südindischen Tempellieder, spirituelle Gesänge, Jazz, Ambient und Elektronik miteinander. Und sie singt in einer Sprache, die Tamil heißt. Und das ist eine Sprache, die im Südosten Indiens und im Norden Sri Lankas verbreitet ist und eben in Englisch. Die Songs erzählen von Verlust und Trauer, von Heilung und Hoffnung, von Gemeinschaft und Spiritualität. Und nach Alben wie Like the Sky oder I've Been Too Quiet oder A Daughter of a Temple ist Neelam das vierte Album der Künstlerin. Das Album wurde von Gnavia zusammen mit Nils Frahm, was einiges erklärt, und Felix Grimm produziert. Aufgenommen wurde das Ganze im Leiterstudio im Funkhaus zu Berlin. Ja, also wir haben hier heute eine Sendung, das sind zwei Alben, die mal so ganz anders sind.
Ja, das macht ja auch mal wieder richtig Spaß.
Oder?
Und hier macht besonders Spaß, finde ich, die Stimme. Unheimlich beruhigend, unheimlich nah irgendwie. Das liegt natürlich auch mit in der Produktion, dass das Ganze so viel Raum bekommt. Die Arrangements sind ziemlich schmal gehalten, nur das Wesentliche, damit sie schön klar sind und halt auch einfach die Details dieser wunderschönen Stimme viel zugänglicher machen. Das macht von vornherein schon mal Spaß zu hören, weil das einfach schön ist. Dann hören wir hier natürlich ein paar traditionelle Instrumente, die ich so teilweise noch gar nicht kannte, die auch wieder sehr nahbar sind, sehr nahbar klingen und eine ganz besondere Atmosphäre erzeugen. Selbst der Rhythmus ist ziemlich sparsam an vielen Stellen und dadurch wird das insgesamt fast schon meditativ. Es ist ganz viel... Naja, nicht Stille im Sinne von Pause, aber da ist ganz viel Luft zwischen allem. ganz viel Leere und ganz viel Sanftheit irgendwie. Und das fand ich so heilsam. Das hat wirklich, also es war wirklich einfach nur schön zu hören. Mhm. Und dabei natürlich nicht so stumpf schön, sondern man hört, dass da eine Musikerin einfach auch Kreativität auslebt, ganz viel zu sagen hat, auch wenn ich kaum etwas verstanden habe. Aber dieses Gefühl, diese Atmosphäre, die sie verbreitet oder diese verschiedenen Gefühle, denn die Songs sind ja durchaus nicht gleich zueinander. Weiß nicht, also ich war wirklich angetan. Das war was ganz Besonderes und etwas, was ich sonst nicht oft höre. Die Auswahl der Instrumente, die Art der Harmonien, das ist schon eher was Seltenes in meinem Hören, in meinem Alltagshören.
Ja, das ging mir natürlich ähnlich. Wir haben es ja hier mit eher ruhigen Songs zu tun, hast du ja auch schon gesagt. Und in diesen Songs dominieren meditative Arrangements. Also wer laute und dynamische Musik sucht, der ist hier falsch. Und die auch. Also, ne, da müsst ihr euch woanders umgucken. Und dann könnte man natürlich denken, dass auf diesem Album nicht viel passiert, aber das stimmt nicht. Nur buhlt dieses Album nicht vordergründig um Aufmerksamkeit, ist aber trotzdem spannend. Ist kein Widerspruch. Ihr müsst halt reinhören. Das ist immer so eine Sache. Wenn man jetzt zum Beispiel mal Nine Jeweled Prayer anhört, dann ist dieses Stück über 9 Minuten lang. Und es entwickelt sich zwar sehr langsam und repetitiv, was einigen vielleicht erstmal, naja, ein wenig Geduld abverlangt, kann aber für manche tatsächlich ja sogar hypnotisch wirken oder kann so in so einen Drive-Away münden, ne? Wenn man sich da erstmal drauf einlässt. Was es hier allerdings auch nicht gibt, das muss man auch klar sagen, es gibt hier keine Pop-Refrains, es gibt hier keine markanten Hooks und es gibt auch keine mitsingbaren Melodien in dem Sinne. Es sind eher Stücke, die so ein bisschen, naja, ein bisschen wie Drones sind, so viele lange vokale Linien haben, ohne klaren Chorus aufkommen, jedenfalls nicht, wie wir das so klassisch kennen. Die Texte sind oft poetisch und fragmentarisch. Hier seien zum Beispiel die Lyrics aus dem Song Land genannt, die einem Gedicht entnommen sind. Das heißt also, man muss sich auf dieses Album irgendwie so ein bisschen einlassen und darf nicht erwarten, dass alles klar und deutlich und leicht herleitbar erzählt wird. Die zentrale Instrumentation auf diesem Album sind außerdem von dir schon erwähnten wunderbaren Gesang, ein subtiler Bass, so ganz sanfte Perkussion, gelegentlich ein paar Streicher und ein sogenanntes Yarl. Das ist eine Bogenharfe, die YAZH geschrieben wird, aber Yarl ausgesprochen wird und hin und wieder auch mal ein Synth. Und das erzeugt dann tatsächlich so ganz feine Ebenen. Das Album ist alles, aber bestimmt nicht überproduziert, sondern eher wie ein klassisches Album, also wirklich sehr dezent. Also man könnte fast sagen, im Hintergrund produziert, wenn das irgendwie Sinn macht. Es ist genau so produziert, wie das Album auch ist. Also eher so ein bisschen zurückhaltend halt. Und dadurch ist alles sehr feingliedrig und dezent miteinander verwoben. Also man könnte sagen, dieses Album ist feinfüßig. Und das kann dazu führen, dass bei manchen Menschen, ja, dass denen so ein paar Details verloren gehen, wenn man das Album einfach so nebenbei hört. Die Stücke dieses Albums verlassen sich nun mal stark auf Atmosphäre und Raum und das kann dann dazu führen, dass man so anfängt, so bei einigen kann das wirklich dazu führen, wie ich schon gesagt habe, zu diesem Drive-Away und bei anderen kann das wiederum dazu führen, dass sie sagen, oh, ich wende mich mal anderen Dingen zu. Dann wiederum kann es natürlich auch sein, dass einige von euch diese Musik vielleicht als ungewöhnlich oder fremd wahrnehmen, weil das halt schon außergewöhnlich ist, ne? Dieser Tamil-Gesang braucht am Ende vielleicht auch mehrere Durchläufe, um das Ganze so ein bisschen an sich ranzulassen. Auch die Themen sind halt oft introspektiv und eher innerer Natur und nicht unbedingt allgemein verständlich. Und das kann natürlich dazu führen, dass man erstmal sagt, weiß ich jetzt nicht so. Ich finde aber auf der anderen Seite, dass dieses Album, was nur aus 7 Tracks besteht und lediglich 30 Minuten kurz ist, und genau das spricht nämlich für dieses Album, Man kann das nämlich mehrmals hören, ohne dass es gleich ausartet. Und das ist eigentlich total toll. Wenn man das nämlich macht, dann entdeckt man immer mehr Kleinigkeiten und Großigkeiten. Und das macht natürlich wieder Spaß. Und wenn man so ein bisschen nerdig musikalisch unterwegs ist, dann ja, ist einfach schön dann. Aber nicht schön im, wie du richtig schon sagtest, einfach nur Platten-Sinne, sondern wirklich, wie wir es mögen. Also dieses Album ist super für HörerInnen, die so meditative und ruhige Musik mögen oder die offen sind für neue und unbekannte Klänge. Man sollte das Ganze übrigens dann auch idealerweise über Kopfhörer oder in ruhiger Umgebung über eine wirklich gute Anlage hören. Und damit man die Details, die Stimme und die Instrumente so schön hören kann, wie sie auch produziert sind. Naja, und man sollte sich eben darauf einlassen, dass es eben diese kulturellen Elemente gibt, die man erstmal nicht kennt, die einem erstmal nicht vertraut sind. Aber da unsere HörerInnen ja Interesse an Musik haben, und zwar nicht nur aus Unterhaltung, sondern auch um sich fortzubilden, um ihren Horizont zu erweitern, wenn sie das nicht schon lange gemacht haben, vielleicht kennt ihr ja auch dieses Album schon, passt es natürlich perfekt in diese Sendung und auch perfekt zu unseren HörerInnen. Insofern würde ich sagen, habt ihr wahrscheinlich gar keine Schwierigkeiten damit, weil ihr einfach die Coolen seid und weil dieses Album im Jahr 2025 erschienen ist. Wollen und dürfen wir uns natürlich auch bewerten auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
Ach, das fällt mir schwer. Ich möchte ihm eigentlich ein Rennt geben. Es ist ein richtig tolles Album und es lädt so sehr ein, einfach die Kopfhörer aufzusetzen und weg zu sein. Also in diesem Album zu sein. Ja, dass es einfach mal ein Rennt bekommt.
Ja, dem schließe ich mich unumwunden an. Definitiv bin ich dabei. Bin ich mit im Boot. Also, wir haben gehört Neelam von Ganavia und es gab ein Rent von Jenny und ein Rent von mir und das Ganze wie immer mit Recht.
Damit kommen wir zu Kingongolo Kenyatta. Das ist der Name einer Band aus Kinshasa in der Demokratischen Republik Kongo. Wir sind also wieder in einem Teil der Welt, den wir selten besprechen. Der Name Kingongolo Kenyatta bedeutet wohl so viel wie der zermalmende Klang, inspiriert vom Geräusch der Metallkanister, die Ölverkäufer während Stromausfällen auf den Straßen tragen. Das ist mal wieder, dafür braucht man einen Künstler, um sich sowas auszudenken. Die Band besteht aus mehreren Mitgliedern und sie haben ihre Instrumente wohl selbst gebastelt aus recyceltem Material, also Metall, Plastik, irgendwelche Alltagsgegenstände. Und dazu gibt es natürlich noch Gitarren, Schlagzeug und eine Menge Rhythmus. Nun hat Kenyatta schon zuvor EPs veröffentlicht, unter anderem Moto. Aber Kenyatta ist ihre Debüt-LP. Und hier seien sie wohl, ich kenne leider die vorigen EPs nicht, aber die Presse sagt, dass sie nun einen stärkeren Fokus auf den Text legen und auf politische und soziale Themen. Und auf Klangexperimente, und da sind wir ja eigentlich sofort dabei, ne? Das ist also direkt unser Dingen. Man merkt ihn auch gleich, nicht zuletzt am Albumcover, diese Do-It-Yourself-Ästhetik vom Punk an. Also ich finde, das Cover sieht gleich aus, als müsste da irgendwie Punk mit drin stecken. Ja, Thorsten, was hören wir hier? Viele verschiedene Dinge.
Ja, also du hast ja gerade schon mal das Drolligste auf jeden Fall, was ich was mir aufgefallen ist, dass die Band diese selbstgebauten Instrumente nutzt, aus Plastikflaschen, Dosen oder Metall ihre Sachen zusammenklöppeln. Es gibt dem Ganzen auf jeden Fall schon mal einen uniken Sound, das muss man schon mal sagen. Ja. Und das machen sie auch nicht einfach so, das hat auch einen Hintergrund, da steckt nämlich ein bisschen mehr dahinter, nämlich ökologische und soziale Kritik. Weil das nämlich so eine Art Nachhaltigkeit in der Musik darstellt, die man sonst in dieser Konsequenz natürlich auch nicht kennt. Also das ist schon mal ein Statement. Mhm. Nämlich, dass Kunst nicht Luxus sein muss, also dass alle KünstlerInnen sein können. Aber auch, dass man mit vorhandenen Ressourcen arbeiten kann und nicht unbedingt immer neue braucht. Und somit natürlich die Erde weiter, ja, beraubt. Ne? Schon mal spannend, finde ich.
Ja, tolles Konzept.
Total, finde ich auch. Und zur Musik kann man sagen, ja, die Rhythmen sind energetisch, pulsierend und auch immer wieder tanzbar. Immer wieder erwischt man sich dabei, wie man mit dem Fuß wippt. Ja. Es gibt natürlich Percussion und repetitiven Groove Und etwas, was im Moment auch sehr gerne genommen wird, nämlich diese Call-and-Response-Geschichten. Das ist im Moment auch so wirklich in. Es gibt aber auch ruhigere Momente in diesen Stücken. Also es ist nicht alles nur Tanzfläche. Das Album ist durchaus abwechslungsreich. Lyrisch geht es auf diesem Album mal nicht wie sonst gerne primär um die Liebe, sondern eher um Themen wie Armut, Obdachlosigkeit, Machtmissbrauch, politische Korruption, Krieg und soziale Ungerechtigkeiten. Aber genau wie bei uns, wie bei den Feuilletönen, gibt es auch Hoffnung. Es gibt Widerstand, also Revolte, auch wie bei uns. Wir hören also musikalisch eine Mischung aus Rumba, Punk, experimenteller Elektronik und schon die erwähnten energetischen Rhythmen. Und auch hier gilt, das ist halt nicht Musik, die wir täglich im Radio hören. Ne? Das ist was für ZuhörerInnen, die so ein bisschen sich öffnen können und wollen. Das öffnet so ein bisschen den Kongo für ZuhörerInnen außerhalb dieses Landes. Das ist wirklich ein Fenster in eine andere musikalische Welt, in eine andere Lebensrealität und das ist erstmal toll. Und das alles ist überhaupt nicht weichgespült oder sonst irgendwie, ganz im Gegenteil. Also für HörerInnen auch hier, die eher sanfte und glatt produzierte Musik mögen, das ist nichts für euch. Hier sind auch unsere HörerInnen wieder gefragt, die ja, wie schon gesagt, zu den Coolen gehören. Und somit sollte das auch hier kein Problem darstellen. Das Einzige, was man dem Album ein bisschen vorwerfen könnte, wenn man wollte, dass es sich manchmal musikalisch ein bisschen zu sehr um sich selber dreht und sich auch gern mal in Wiederholungen gefällt, finde ich aber, ja, ist ein Kritikpunkt, aber finde ich nicht so schlimm, aber sollte man erwähnen. Ja, also ich finde, Kenyatta ist ein tolles Debütalbum, was mutig, sozial engagiert ist. Es ist keine leichte Kost, aber wer sich darauf einlässt, bekommt Stücke voller Widerstand und Hoffnung. Und auch dieses Album ist kein Album für den Hintergrund, aber die wollen unsere HörerInnen ja auch sowieso nicht. Also insofern alles gut.
Ja, da kann man wirklich nicht vorbeihören, das muss man ehrlich sagen. Also bei Nilam hätte man sich noch anstrengen können und es einfach im Hintergrund laufen lassen. Das ist bei Kenyatta nahezu unmöglich. Das nimmt einen direkt mit und zerrt einen mit rein. Also hervorragend. Die Energie auf diesem Album ist wirklich was anderes. Also wenn ihr morgens nicht aus dem Bett kommt, haut das einfach mal rein in die Anlage oder meinetwegen auch in euer Handy. Das, ich glaube, das funktioniert. Genug Energie für 5. Ja, nun ist dieses Album natürlich auch 2025 erschienen. Das heißt, wir bewerten es ebenfalls auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
Das machen wir. Mir fiel gerade so auf. Ich meine, vielleicht ist dieses Album hier das Album, um morgens aufzustehen und das andere Album ist, um abends wieder runterzukommen.
Sehr gut. Ja, das wird funktionieren.
Oder?
Hervorragend.
Ja. Da haben wir doch wieder, also ich finde, wir haben da schon wieder alles richtig gemacht. Das ist überhaupt wieder eine schöne Zusammenstellung heute. Sehr gut. Wir machen schon wieder Dinge, die eigentlich der öffentlich-rechtliche Rundfunk machen sollte, wenn ich mal dies an dieser Stelle anwenden darf, also anmerken darf.
Kurzer Seitenhieb,
Ja, ist doch so. Ist doch so. Na gut. Ja, also auch dieses Album rennt für mich.
Ja, da schließe ich mich komplett an. Das wird auch noch ein paar Mal hier durch die Lautsprecher laufen. Mhm. Dieses Jahr.
Beide.
Nicht nur dieses Jahr. Ja, beide, genau.
Bei mir.
Ja, das eine morgens, das andere abends, ne? Ja, das ist so jetzt festgeschrieben.
So.
Und mit diesen Worten kommen wir zu Alltagsritualen. Da sind wir ja schon dabei, ne? Morgens das eine Album, abends das andere. Was sind Alltagsrituale für dich?
Ja, also für mich ist das Kaffee und solche Sachen, ne? Also,
oh, ja.
Wenn wir das mal ganz banal, einfach und profan beschreiben soll. Das ist so ein Ritual. Morgens aufstehen, Kaffee. So Kaffee, den man dann auch, also ich genieße das ja auch, morgens Kaffee zu trinken. Ich finde das total schön. Das ist nicht einfach nur rein damit und damit ich wach werde, sondern das ist auch wirklich für mich total angenehm. Und trotzdem übersehen das viele Leute. Also den Kaffee, wenn es denn der Kaffee ist, oder der O-Saft oder der Tee oder was man auch immer morgens zu sich nimmt, wenn man aufsteht oder nachdem man aufgestanden ist. Eigentlich reden wir heute mal über was eigentlich recht klein und unbedeutend wirkt, aber vielleicht gar nicht so unwichtig ist. Man übersieht diese kleinen Sachen nämlich leicht, diese Alltagsrituale. Das können ganz einfache kleine Dinge sein, der schon erwähnte Kaffee am Morgen, vielleicht ein Spaziergang am Feierabend oder ein Lied, das man immer beim Aufräumen hört oder weiß ich nicht, keine Ahnung, oder zum Herbstbeginn, wie ich zum Beispiel, Fräsenhof von Knut Kiesewetter, das ist für mich so ein wenn ich das Lied höre, dann ist Herbst. So, das ist auch so ein schönes Ritual für mich. Es sind so kleine Handlungen, die sich wiederholen und unseren Tag oder unseren Jahresablauf, was auch immer, ja, so einen Rahmen geben. Und heute wollen wir uns genau mal diese Frage stellen. Wozu sind die eigentlich wichtig und wozu brauchen wir die eigentlich? Das ist das, worum es hier eigentlich heute gehen soll.
Da hast du schon vieles angesprochen, finde ich. Sie geben Struktur, sei es dem Tag oder halt dem Jahr, wenn du so Jahreszeitenrituale hast. Sie geben dadurch auch Sicherheit, weil man sich darauf verlassen kann. Also man kann davon ausgehen, dass es nicht mehr lange dauert, bis das erste Mal Wham! Hier Last Christmas im Radio kommt.
Ja, tatsächlich.
Und egal, wie sehr man es vorgibt zu hassen, irgendwie freut man sich dann trotzdem mal. Es ist halt jedes Jahr das Gleiche. Und ich glaube, das trägt auch sehr zu einer gewissen psychischen Stabilität oder auch emotionalen Stabilität bei, weil das einfach Dinge sind, auf die man, ja, Dinge, auf die man sich verlassen kann, die so eintreten, wie man sie schon kennt. Mhm. Das ist immer etwas Stabilisierendes. Das ist immer etwas, was einem auch ein bisschen Kraft gibt, weil man sich nicht neu drauf einstellen muss. Man weiß genau, was man zu erwarten hat. Man kann es mitsummen, wenn es jetzt um Musik geht. Man kann sich auf seinen Kaffee morgens freuen, auf das Gefühl, was er verbreitet. Die Wachheit, die man vielleicht dabei mitnimmt. Das ist, der Körper erwartet das ja auch. Ne? Das ist nicht nur den Kaffee, sondern vielleicht auch den Spaziergang am Mittag oder den solche Dinge. Oder abends lesen oder abends Nilam hören zum Runterkommen.
Ja.
Das, je öfter man das macht, diese kleinen Handlungen und je regelmäßiger, umso mehr stabilisieren die. Und deshalb können die natürlich einem auch ganz schön den Boden unter den Füßen wegziehen, wenn man sie mal nicht machen kann.
Oh ja, total. Unbedingt. Ja, aber diese, ich habe manchmal das Gefühl, dass uns diese kleinen Rituale so ein bisschen abhanden kommen. Also nicht uns, aber so vielen Menschen. Wenn man mal darüber nachdenkt, dass man ja früher zu bestimmten Anlässen oder zu bestimmten Zeiten immer so bestimmte Gerichte gegessen hat und bestimmte Dinge zu sich genommen hat. Wenn ich mal das Beispiel Weihnachten nennen darf, wenn die Leute jetzt schon im September anfangen, irgendwelche, wie heißen diese Spekulatius zu essen, weiß ich nicht. Ich glaube, dann entwertet man das ein bisschen.
Irgendwie schade, ja. Das Ritual ist damit schon mal
perdu.
Irgendwie plattgetreten.
Ja, genau. Perdu, genau. Also diese kleinen Fixpunkte, die die Struktur in unseren Alltag bringen, die gehen durch die, sagen wir mal, Inflationierung der Dinge, die wir so tun, so ein bisschen verloren. Das ist so, als wenn wir ja jetzt nicht mehr einmal im Jahr Silvester feiern, sondern zweimal, weil das so toll ist. Ne? Das macht zwar überhaupt keinen Sinn, aber das würde Silvester total entwerten. Ja? Und wenn du schon im September anfängst, das zu tun, was normalerweise erst am ersten Advent eigentlich früher mal so normal war, da hat der erste Advent überhaupt keine Bedeutung mehr. Und ich meine das nicht mal religiös, sondern einfach vom Alltagsritual her. Man hat ja gar keine Zeit mehr bis Weihnachten, egal ob man nun Atheist ist oder nicht. Oder eben Theist ist. Das macht keinen Unterschied. Man entwertet das irgendwie total, finde ich. Und das ist ein bisschen schade, denn Alltagsrituale können sehr, sehr wertvoll sein. Neben Struktur und Orientierung geben natürlich. Also die helfen uns halt, den Tag zu gliedern und Sicherheit zu geben, gerade weil eben vieles unvorhersehbar und schnelllebig ist, weil wir die Zukunft nicht kennen. Gerade deswegen können diese kleinen, niedlichen Handlungen, die wir so am Tage machen, uns so einen stabilen Rahmen geben. Also für mich gehört zum Beispiel dieser wöchentliche Podcast auch dazu, den wir aufnehmen. Das ist einer der schönsten Dinge der Woche. Wenn nicht die schönste Sache, freue ich mich immer schon die ganze Woche drauf.
Das gibt mir eine perfekte Überleitung zu meinem nächsten Punkt, nämlich dass es Stabilität nicht nur für einen selbst bietet, sondern auch Stabilität in der Gemeinschaft, Identität stiften kann. Also sowas wie für religiöse Menschen abendliches Gebet oder halt an bestimmten festen Zeiten am Tag mehrere Gebete. Sei es so gemeinsame Rituale wie ein Gottesdienst oder eine Messe oder gewisse Regeln, die man befolgt. Das gibt der Gruppe eine Identität und es gibt irgendwie gemeinsam diese Stabilität nochmal, dass wir immer so sind oder wir immer XY machen. Das ist nochmal ein ganz anderes Level.
Absolut. Total.
Und das muss gar nicht religiös sein. Ne? Also wenn ich einfach jeden Morgen, keine Ahnung, meiner Tochter die Schuhe so und so anziehe oder irgendeinen Spruch sage. Mhm. Meine Mutter hat grundsätzlich, wenn ich das Haus verlassen habe, immer gesagt, fahr vorsichtig oder sei vorsichtig. So, das hat, dieser Spruch hat jede Bedeutung verloren, aber es fehlte auch, wenn es nicht gesagt hat. Das war einfach so ein Alltagsritual.
Ja, ja.
Und so ein kleiner Austausch. Und ich glaube, sowas machen wir ständig miteinander. Und wenn sich das verändert, ist es oft traurig.
Sehr, sehr. Auf jeden Fall. Also wie gesagt, ne, diese Aufnahme heute zum Beispiel, das ist ein ganz wichtiger Bestandteil für mich in meinem Leben, in meinem wöchentlichen Ablauf. Das ist doch ganz klar. Der Kaffee am Sonnabend bei den Eltern vielleicht, das wöchentliche Telefonat, was weiß ich, das gemeinsame Abendbrot, ne, was weiß ich, das verbindet uns mit anderen Leuten. Ist klar. Und das ist eben auch wichtig. Also neben den Dingen, die wir für uns selber tun, ist es auch wichtig, Dinge mit anderen Leuten zu tun und da eben Rituale zu schaffen, kleine Alltagsrituale zu schaffen. Aber es gibt natürlich auch Rituale, die wichtig sind, die also eher so eine Symbolik haben, ne? So, die machen dann selbst so kleine Banalitäten etwas bedeutsamer und erinnern uns daran, dass das Leben aus wiederkehrenden Momenten besteht halt.
Was denkst du da?
Was Camus halt, zum Beispiel Silvester oder Geburtstag oder Weihnachten oder Ostern oder was auch immer. Mhm. Ja, das ist wichtig für uns selber, aber auch wichtig für das soziale Miteinander. Für das Miteinander mit anderen Menschen und so weiter und so fort. Und es würde etwas fehlen, wenn das nicht mehr da ist. Egal, ob man nun theistisch oder atheistisch ist, das spielt dann keine Rolle. Das ist nicht wichtig. Wichtig ist, dass die Sachen da sind. Weil auch das eine wiederkehrende Geschichte ist, auf die man sich verlassen kann. Also da passiert nicht andauernd was Neues. Es ist ja nicht so, da passieren ja genug Dinge, die neu sind im Jahr. Aber bestimmte Dinge kommen immer wieder. Und das ist total wichtig.
Hast du mit Musik verbundene Rituale?
Ja, wenn man jetzt mal an Plattenspieler denkt, dann ist das ja zum Beispiel so ein Ritual. Ne?
Ja.
Diese Platte so aufzulegen, wie man das als, ja, in meinem Fall eben seit Kindesbeinen kennt. So, das ist sicherlich ein Ritual. Ansonsten, wenn ich Musik höre, höre ich Musik. Also dann mache ich auch nichts anderes dabei. Das ist was anderes, wenn ich Podcast höre. Da kann ich dann nebenbei die Küche putzen oder hier irgendwie aufräumen und putzen oder tun oder machen. Das geht. So, das könnte ich bei Musik nicht so. Da bin ich dann eher und sage, nee, warte mal, da muss ich jetzt, was war das jetzt? Was macht der da gerade? Was hat sie da gerade gesungen? Moment mal. So, da bin ich dann wieder zu sehr in der Sendung drin, vielleicht auch.
Stimmt, ja, da hat man sein...
Sein begründetes Interesse, ne, in dem Fall, weil man hat immer Angst, ich habe dann immer Angst, hast du noch was vergessen? Ist da noch was, irgendwo, was du noch überhört hast oder so irgendwie? Aber wenn man über Rituale im Zusammenhang mit Musik spricht, dann auf jeden Fall diese Plattenspielergeschichte, die gehört für mich dazu. Mhm. Ja.
Ja. Stimmt.
Auf jeden Fall. Viele Leute haben ja auch beim Buchlesen irgendwelche Rituale, ne, so.
Ja, stimmt, beim Lesen habe ich häufig Orte oder Getränke, die ich gern dabei habe. Ja, stimmt.
Ja, ja. Also man kann sagen, wir brauchen die für die Psyche, ne, alleine schon, weil das auch Stress reduziert. Und das hilft uns beim Umgang mit Unsicherheit, weil das eben Sicherheit gibt.
Und das ist ja tief einprogrammiert. Also wenn ich dran denke, Hunde zum Beispiel brauchen auch unbedingt ihre Rituale.
Absolut. Absolut.
Katzen auch und mit Sicherheit sehr viele andere Tiere.
Ja, voll.
Nicht umsonst gehen die Vögel morgens immer um die gleiche Zeit los.
Ja.
Zur gleichen Jahreszeit.
Na klar. Genau so ist es. Und Alltagsrituale sind eben auch dieses kleine, manchmal sind ja Alltagsrituale auch so ein Ausstieg aus dem, was man sonst so macht. Ne? Sich dieses einmal kurz durchatmen. So. Diese Geschichten können also so ein Gegengewicht sein zu diesem reinen Funktionieren, was wir ja heute in der heutigen Zeit oft haben. So, wenn man sich die Zeit täglich nimmt, einmal kurz halt. Ist auch ein Ritual.
Das ist auch noch ein wichtiger Punkt, dass wir dem ja nicht ausgeliefert sind. Also klar, es gibt viele Rituale, die wir einfach so als Gewohnheit gelernt haben, die deswegen Stabilität bieten. Aber genau das Gegenteil, nämlich bewusst was zu ändern oder bewusst sich neue Rituale auszudenken oder die man schon hat, irgendwie umzugestalten, sodass sie einem besser tun, ist auf jeden Fall auch ein wichtiger Punkt, glaube ich. Kann man mal drüber nachdenken, was man so den Tag über macht und welche der Rituale einem noch gut tun und manche einem vielleicht auch nicht mehr gut tun.
Ja, klar.
Also so das Feierabendbier macht bestimmt Spaß, aber keine Ahnung, wenn man irgendwann Herzprobleme kriegt, sollte man da vielleicht, kann man da vielleicht was austauschen gegen ein leckeres alkoholfreies Bier.
Und zum Beispiel, so. Ja. Zum Beispiel. Wobei ich glaube, da ist das Bier das kleinste Problem.
Wahrscheinlich. Ja.
Glaube ich, gibt es dann noch ganz andere Probleme, wenn man davon dann schon. Aber ja.
Das stimmt. Ja, fiel mir jetzt als erstes ein, weil das alkoholfreie Bierformel steht. Aber ja, es gibt mit Sicherheit Rituale, die man vielleicht loswerden möchte. Die Raucherpause.
Ja, na klar. Wenn Rituale zu Ticks werden oder zu, sagen wir mal, zu unangenehmen.
Zu Zwängen, ne?
Ja, genau. Ja, genau.
Und beim Sportler ja häufig, dass man so ein Ritual hat und denkt, wenn man das jetzt nicht genau so macht, dann geht alles kaputt. Dann schafft man nichts mehr.
Ja, dann wäre ein Ritual zum Aberglauben, ne? Hm. In dem Moment. Das ist dann ja Aberglaube.
Ja.
Das ist dann wieder nicht maßhalten, würde Camus sagen. Dann ist es maßlos.
Ja.
Womit er wieder recht hätte. Aber man kann mit diesen kleinen Sachen trotzdem, wenn man so, naja, wenn die Welt schon sinnlos ist, dann kann man damit trotzdem so kleine selbstgewählte Rhythmen und Bedeutungen schaffen. Sich selbst. Also es geht hier nicht um den Sinn des Lebens, sondern um den Sinn im Leben sozusagen. Ne? Mhm. Das kann man damit schon machen, wenn man es nicht übertreibt. Also. Und es sind auch wichtig, weil sonst würden die Tage einfach nur ineinander fließen. Ne? Also die markieren ja auch Übergänge von morgen zum Tag, von Arbeit zur Freizeit, vom Alltag zu außergewöhnlichen Dingen und so. Also sonst würde ja gar nichts mehr, das würde ja alles gleich sein dann. Das ist schon wichtig. So Alltagsrituale sind schon eine gute Sache, finde ich. Ein Gerüst unseres Lebens, kann man sagen, sind sie.
Oh, sehr schöne Formulierung, ja.
Ein Gerüst unseres Lebens, jedenfalls in diesem Sommer, ist das alkoholfreie Bier. Und insofern würde ich sagen, du hast noch was anzumerken.
Nein, ich habe mental, ich habe gesucht nach einer Überleitung, weil das sich jetzt eigentlich total anbot, zu sagen Bier.
Genau.
Das ist auch schon so ein Ritual in dieser Sendung. Ja. Das auch.
Das hat man eine stabile Würzigkeit. Mal sorgen. Also, wir haben es zu tun mit der Ratsherrnbrauerei. Und die besteht in ihrer heutigen Form seit 2012. Und befindet sich im Hamburger Stadtteil Sternschanze. Gebraut wird in den renovierten und heute unter Denkmalschutz stehenden sogenannten Schanzenhöfen, die 1869 erbaut wurden. Die Brauerei gehört heute zur Nordmann Unternehmensgruppe. Die Marke Ratsherrn wurde ursprünglich von der Elbschlossbrauerei geschaffen im Jahr 1952. Nach mehreren Besitzerwechseln gingen die Ratsherrn-Markenrechte dann 2004 an eben jene schon erwähnte Nordmann Unternehmensgruppe. Nach Gründung der Ratsherrn-Brauerei GmbH wurde dann ab 2010 auch wieder Ratsherrn-Pilz gebraut. Also ich kenne das noch als Kind, war das dann noch ein anderer Besitzer, dann war es auf einmal weg und jetzt ist es halt wieder da. Vorübergehend wurde das Bier sogar in Flensburg und Stralsund gebraut, jetzt eben wieder in Hamburg, wie schon in den schon erwähnten Schanzenhöfen. 2016 wurden 33 Bierspezialitäten produziert, zu diesen gehören neben dem klaren und ungefilterten Pilznern weitere untergärige Biere wie Rotbier, Lager und Zickel oder eben auch obergärige Ales. Es gibt aber auch immer mal wieder saisonale Biere, ne, die dann in der 2014 neu eröffneten Mikrobrauerei mit 50 Hektoliter Sudtanks zum Brauen von Spezialitäten extra gebaut wurde. 2017 hat man erstmals die 50.000 Hektoliter übertroffen. Die Abfüllung erfolgt seit Oktober 2020 in Billstedt. 2022 gab es dann eine Kooperation mit der Agrargesellschaft Südrügen auf der Insel Rügen. Dort wird nun mittlerweile der Großteil der Braugerste angebaut für die Biere und die werden dann eben verwendet für eben jene. Wir haben es hier also mit einem Pilz zu tun, wir haben es mit 11,3 Grad Plato zu tun, wir haben es mit Null Alkohol zu tun, also nicht 0,5, sondern 0. 0,0, damit macht das Bier auch Werbung, steht auch vorne ganz groß. Prominent drauf, zu Recht. Wir haben es mit einer Hopfenbittere von 31 zu tun, zum Vergleich Flensburg hat 38, also nicht so viel mehr. Und wir haben es zu tun mit Brauwasser, Gerstenmalz, Hopfen und zwar in diesem Fall Select, Saphir, Citra, Tradition und Herkules und erstaunlicherweise auch schon wieder Hefe. was ich gar nicht richtig glauben kann, weil es ist schon wieder glasklar. Na gut, wie dem auch immer sei, wir verrichten das Ganze mal. Von der Farbe her würde ich sagen, schöner Bernstein, nicht?
Das ist so richtiges Pilz, finde ich.
So, dann wollen wir mal riechen. Also es ist witzig, ne? All diese ganzen alkoholfreien Biere haben immer so einen leichten Parfüm-Touch.
Ja, so ein bisschen blumig. Aber
ja,
ich finde,
genau.
Das ist jetzt sogar auch ein bisschen würzig, habe ich jetzt bei Pilz
total erwartet.
Und ja, der Hopfen, der kündigt sich schon an.
Auf jeden Fall. Überhaupt sehr getreidig, ne? Aber auch sehr fruchtig.
Leicht süß vielleicht, aber Malz noch gar nicht.
Nee, noch nicht. Ja, wobei. Es riecht so ein bisschen wie hier in Flensburg. Das kennen natürlich nur Leute, die eine Brauerei in ihrer Stadt haben, eine große. Wenn hier in Flensburg der Wind richtig steht und die sind da gerade, der Sud weht hier so rüber, also dieser Brauereigeruch, das hat man hier drin auch. Kann ich nicht erklären, da muss man in einer Stadt leben, wo man das hat. Es riecht nach Bierbrauerei. Genau da riecht es. Spannend. Nach Getreide halt. Mhm. Aber wirklich, das ist tatsächlich, wenn der Wind hier richtig steht, dann früher war es mehr als heute. Ich glaube, heute haben die da bessere Filter drin oder irgendwie so. Heute riecht man das leider gar nicht mehr so oft.
Spannend, wie weit das ziehen kann. Ich erinnere mich, als ich in Bielefeld gewohnt habe, roch es regelmäßig nach Vanillepudding.
Ah,
von Dr. Oetker.
Ja.
Das ging aber auch durch die halbe Stadt. Also,
Schön.
Wenn der Wind richtig steht.
Ja. Wenn der Wind richtig steht. Der Filmfilm auf Sat.1.
Gibt es Sat.1 eigentlich noch?
Keine Ahnung. Ja. Mit, wie heißen die alle? Keine Ahnung, diese ganzen Schauspieler halt. Veronika Ferris. In den Hauptrollen und ja, genau. Die alle. Ja, ich glaube, wir müssen das mal probieren, nicht?
Oh ja.
Ja dann, Prost.
Prost.
So.
Ja nun, man braucht sich Gläser nicht ins Gesicht zu schlagen, aber manchmal.
Ah, interesting. Ach, spannend. Aha.
Sehr mild.
Ja, sehr, ja. Ja.
Wie frisch
also der
das ist. Ich bin gerade nur fasziniert, wie frisch das schmeckt.
Ja, aber da ist natürlich Hopfen drin, aber das Bier ist viel süßer als in der Nase, oder?
Ja.
Ja gut, jetzt ist auch in der Nase süß. Das ist ja Verarschung.
Nicht schlecht. Man schmeckt auf jeden Fall die Norddeutschheit.
Ja.
Der Hopfen macht sich breit, aber es ist also wow. Und süffig. Also,
ja.
Das kann jetzt man, glaube ich, dieses, schon so gut nach dem Sport.
Was ist denn das? Was?
Ich glaube, das kann man auch sehr gut nach dem Sport trinken, weil es sehr erfrischend und süffig ist.
Ja, es ist halt isotonisch, ne?
Ja. Ja, aber wenn das so sehr süß ist, also so ein Malzbier, klar, ist auch nett, aber ist irgendwie eine andere Art von Erfrischung dann.
Ja, das stimmt.
Das ist hier schon noch ein bisschen, ja, so spritzig leicht irgendwie.
Ja gut, das ist natürlich ein leichtes norddeutsches Bier.
Mhm.
Hat ein bisschen mehr Körper als Flensburger. Wozu auch nicht viel gehört. Naja, das ist ja so ein unique Feature von Flensburger, dass sie das halt nicht haben. Ich glaube nicht, dass es so viel Körper hat wie das Dithmarscher. Es hat aber natürlich nicht so viel Körper wie so ein helles, ne? Oder aus Bayern oder so. Das ist ja ganz was anderes. Das ist auch keine Kritik. Weniger oder mehr Körper ist einfach nur eine Eigenschaft und hat nichts mit Qualität zu tun. Ne? Das ist einfach nur eine Beschreibung. Also das macht das Bier nicht besser oder schlechter. Bloß weil das Bier keinen Körper hat, ist es nicht schlecht. So, bloß weil ein Bier unfassbar viel Körper hat, ist es kein tolles Bier. Es ist nur einfach eine Beschreibung. Den norddeutschen Bieren wohnt es inne, dass sie nicht so viel Körper haben. Das ist einfach ein Feature, was dazugehört. Es soll so. Interessant. Schmeckt nicht schlecht.
Nö, ja, gefällt mir auch echt eigentlich gut.
Mir auch. Davon gibt es ja auch eine Alkohol, mit Alkohol,
haltige.
Eine Version, alkoholhaltige, genau. Das würde mich jetzt mal interessieren, wie die schmeckt.
Ja, das sollte auf die Liste.
Ja, gebraut auf der Schanze. So. Aha.
Tja, dann.
Müssen wir das Ganze mal bewerten? In diesem Fall auf unserer Skala von 1 bis 7.
Ich glaube, es bekommt von mir eine Wohlwollen, also eine 4,7 oder so, aber runde mal auf die 4. Wir hatten eine Menge sehr gute Biere und auch sehr gute alkoholfreie Biere schon in der Sendung. Mhm. Und das schmeckt gut, aber ja, ja, das ist es auch.
Dem schließe ich mich an, schlicht und ergreifend. Mhm. Ich gebe diesem Bier auch 4 Punkte und somit haben wir verkostet das Pilsner alkoholfrei von der Ratshen Brauerei und das haut Jenny gerade komplett um, habe ich das Gefühl. Das war zu viel. Und es gab 4 Punkte von Jenny und 4 Punkte von mir. Und damit sind wir ans Ende auch dieser Sendung gekommen. Und selbstverständlich haben wir das nächste Mal auch wieder Themen. Bist du wieder in der Lage?
Ja, sehr gut. Wir haben in der nächsten Woche wieder 2 Alben für euch. Und zwar Jason Isbell mit Foxes in the Snow. Mm. Und bisschen wild Igor mit 3R und Eamon.
Ah.
Ja. Das wird interessant. Ja.
Spannend.
Und in unserer ganz freien Rubrik reden wir darüber, dass das Leben ist wie ein Schuh und man keine Kuh trinken kann, weil die Welt eine Karotte ist. Jetzt bin ich sehr gespannt, was das
wird. Denk da mal drüber nach, kam noch danach.
Ja. Dann darüber werde ich nachdenken. Mhm. Und für alle, die uns im Internet hören, werden wir einen Nullbock von Einbecker verkosten. Und allein für den Namen gibt es einen Punkt extra.
Absolut. Können das ist so großartig, wirklich. Also Einbecker, Mon Amour, wirklich. Fantastisch. Das wird das letzte Bier in unserer alkoholfreien Zeit sein. Ihr liked, kommentiert und teilt uns. Egal, ob euren Omas und Opas oder Haustieren oder ich weiß nicht was. Und wenn ihr damit fertig seid, dann sind wir wieder da. Dann ist die Woche nämlich schon wieder vorbei. Bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.